Zwei Kamelreiter reiten durch die Wüste bei 50 Grad, machen beinahe schlapp da auf ihrem Kamel. Plötzlich ein Radfahrer vorbei und saust an ihnen vorbei. In der nächsten Oase treffen sie diesen Radfahrer und sagen, sag mal, warum fährst du so schnell durch die Wüste? Es ist 50 Grad, ist irgendwie heftig, was du hier machst. Und der Radfahrer sagt, ja, also pass mal auf, ist so, wenn ich durch die Wüste fahre, dann schwitze ich leicht und durch den Fahrtwind, ja, kühle ich wieder ab und es ist ein sehr schönes, angenehmes Gefühl. Die beiden Kamelreiter sagen, okay, das probieren wir auch aus. Ja, schmeißen sich wieder auf ihre Kamele, reiten weiter und geben ihren Kamelen wirklich die Sporen. Halbe Stunde später klappen die Kamele zusammen, tot. Eine der beiden Reiter guckt sich die Kamele an und sagt, ganz klar, erfroren. Hat ein bisschen gebraucht, ne? Aber mein Ziel mit der Predigt heute ist es, euch die Wüste ein wenig schmackhaft zu machen. Ich hatte eigentlich einige Dias so vorbereitet zum Thema Wüste, die habe ich daheim vergessen. Also brauche ich mehr Wortgewalt, um euch das richtig vorzustellen. Wer die Bibel richtig und aufmerksam liest, stellt fest, dass wenn Gott irgendwas vorhat, irgendwo immer irgendwas mit einer Wüste dabei ist. Ist komisch, oder? Und ich glaube, sehr oft kommen wir Christen auf komische Ideen, nämlich, dass wir hergehen, wenn wir gerade in einer Oase sind und erklären die Oase als ganze Welt und die Wüste für null und nichtig. Dabei ist eine kleine Oase, in der wir uns befinden, gerade mal ein Schritt auf unserem Weg und wir sollten uns darin vorbereiten, um zur nächsten Oase zu gelangen. Also herzlich willkommen in der Wüste. Und wenn wir die Zeugnisse, die wir eben gehört haben, auch aufmerksam verfolgt haben, dann ging es darum, dass Leute an ziemlich lebensfeindlichen Orten waren. Sie waren in Wüsten gefangen, die ihnen vielleicht im Jahre 2006 begegnet sind, haben sich dort gar nicht hinmanövriert. Ja, so, man ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, man steigt in den Bus und fahren wir mal in die Negev-Wüste und mal gucken, wie es denn da so ist. Hat mir meine Frau mal erzählt, die ist da mal hingefahren in diese Negev-Wüste. Der Busfahrer hat die Türe aufgemacht und auf dem Cockpit des Busses war so ein Thermometer drauf und das, als er die Türe aufgemacht hat, ist das geplatzt. Ja, so heiß kann eine Wüste sein. Und irgendwie hat Gott ein Faible für diese, wie soll ich sagen, für diese reizarme Umgebung und hat da irgendwas vor. Und wenn wir die Jahreslosung für das Jahr 2007 lesen, dann hat das genau mit dieser Wüste auch zu tun. Ich denke mal, wenn wir in der Wüste sind, dann haben wir so ein ganz bestimmtes Grundbedürfnis, nämlich da schnell wieder rauszukommen. Wenn wir aber Israel sehen, die liefen da irgendwie 40 Jahre lang rum. Und interessant ist auch zu sehen, dass wo hat Gott sich am meisten offenbart? In der Wüste in diesen 40 Jahren oder als sie im verheißenen Land waren, in Kanaan? Wo hat Gott mehr geredet und sich offenbart, sein Wesen klar gemacht? In der Wüste eigentlich, ne? Wo ist denn Jesus hingegangen, als er mit Gott Kontakt haben wollte? Er ist in die Wüste gegangen, ja? Wo ist der Elia hingegangen, als das da mit dem komischen, mit der Königin nicht so funktioniert hat? Ist in die Wüste gegangen. Und mein Ziel ist es, dass wir die Jahreslosung für das Jahr 2007 so ein bisschen verstehen, weil das hat was mit Wüste zu tun. Deswegen möchte ich euch die Wüste ein bisschen schmackhafter machen. Ich sage dir auch gleich, was ich nicht machen möchte. Ich möchte dir nicht sagen, wie man schneller aus der Wüste rauskommt. Weil das Problem an der Wüste ist nämlich, dass Gott dich dahingestellt hat und du bleibst dann da so lange, wie er das will. Das ist das Problem der Wüste. Ich möchte dir auch nicht hergehen und Leitfaden mitgeben, wie man denn besser durch die Wüste kommt. Weil eins ist klar, die Wüste hat zwei Grundprobleme. Das eine ist Wasser und das andere ist Orientierung. Was ich eigentlich machen möchte, ist, ich möchte hergehen und möchte die Frage stellen heute Morgen, was möchte Gott eigentlich von mir in der Wüste, wenn ich denn da schon mal bin. Weil eins ist, denke ich, klar, und das gehört zu unserem Leben hinzu, dass wir diese Wüstenzeiten erleben und durchleben. Das gehört zum Leben dazu. Es kann sein, dass du diese Wüste erlebst, wenn du morgens auf die Arbeit kommst. Es kann auch sein, dass du diese Wüste erlebst, wenn du von der Arbeit wieder nach Hause kommst. Oder es kann auch sein, dass du die Wüste erlebst, wenn du von daheim in die Gemeinde fährst. Wer weiß. Eins ist klar. Diese Wüsten sind Orte, in denen etwas stattfinden soll. Und die Frage ist, was? Was möchte Gott in dieser Wüste? Israel war in genau dieser Situation. Und ich habe mir überlegt, bevor ich hergehe und jetzt lang und breit über diesen wunderbare Jahreslosung für das Jahr 2007 referiere, die werde ich nachher noch vorlesen, habe ich mir gedacht, ist es wichtig, dass wir das Umfeld für diesen Bibelvers überhaupt verstehen, damit ihr wisst, was euch erwartet im Jahr 2007. Ist das okay? Gut. Die Jahreslosung, die steht, für denjenigen, der eine Bibel dabei hat, in Jesaja 43. Und es war so, dass das jüdische Volk in Babylon angekommen war und war in Gefangenschaft geführt worden. Und ihre persönliche Wüste, ja, die sah genauso aus wie ich. Ich habe eben gesagt, es gibt diese Grundprobleme der Wüste. Das eine ist, es ist kein Wasser. Das zweite ist, es gibt keine Orientierung. Und das dritte ist eigentlich, man möchte wo ganz anders sein. Und genauso ging es Israel auch. Das erste war, sie hatten keine Versorgung, denn ihr Tempel war zerstört. Das zweite ist, sie hatten keine Orientierung, weil nämlich die Machthaber, die babylonischen Machthaber, die Elite der Israeliten weggeschlossen haben. Haben die für ihre Dienste genutzt. Und das dritte ist, eigentlich wollte Israel gar nicht in Babel sein. Die wollten nämlich in Israel sein, weil da gehörten Israeliten hin, deswegen heißt das so. Und genau hier fängt Gott an zu sprechen. Und der Vers 19 ist die Jahreslosung. Und jeder, der gut aufgepasst hat, wird sehen, den kenne ich, den Bibelvers. Den habe ich irgendwo schon mal gelesen. Da steht nämlich in Vers 19, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Entschuldigung. Glaubt ihr, dass es sich lohnt, sich darüber mal Gedanken zu machen, was Gott eigentlich von dir und von mir möchte, wenn er uns schon in solche Wüstenzeiten führt? Was will er denn von uns? Warum tut Gott so etwas? Weil was erwartet uns denn in der Wüste? Wir begegnen in der Wüste als allererstes uns selber. Als zweites begegnen wir unseren Sünden, was wir falsch gemacht haben. Wir stellen uns selber in Frage. Wenn wir Wüstenzeiten erleben, dann sind wir ganz nah an unseren Schwächen. Und komischerweise empfinden wir eine ziemlich große Leere, wenn wir da reinfallen. Und manchmal, da begegnen wir auch Gott. Und in dieser Situation, in dieser Wüste, befand sich das Volk Israel. Und es gab Propheten, die sind aufgestanden und haben zum Volk gesprochen und haben ihnen gesagt, was Gott eigentlich von ihnen möchte. Und so ist dieses Jesaja Kapitel 43 entstanden. Was machen wir jetzt also als Teilzeitnomaden, die da durch die Wüste schleppen, mehr oder minder schlecht bepackt, ja? Manchmal vergessen wir das Wasser, weil die Wüste kommt so schnell, da sitzen wir noch in unserem Fernsehsessel und schon sind wir in der Wüste. Ja? Manchmal fahren wir noch in die Arbeit und plötzlich bin ich in der Wüste. Wie rüsten wir uns nun also aus, dass wir es irgendwie schaffen, da durchzukommen und dass das eine gute Sache ist? Ich habe zwei Zitate gefunden, die mit Wüste zu tun haben. Eins möchte ich sagen, der Christoph Blum hat gesagt, den kennt man ja hier in der Region, denke ich ganz gut. Der hat gesagt, Die Wüste ist eine Station auf unserem Weg. Und von diesen Wüstenstationen gibt es mehrere. Hat er recht gehabt, würde ich sagen, ne? Was möchte Gott von uns? Ich denke, der Punkt 1 ist, Gott will mit uns reden. Komisch, ne? Eigentlich bin ich in der Wüste und denke, hier redet kein Mensch mit mir. Aber interessant ist, Gott will mit uns reden. Wenn wir in Jesaja Kapitel 43 reinschauen, fängt das Kapitel an wie folgt. Ihr habt eine Bibel dabei. Was ist der erste Satz in Jesaja Kapitel 43? So spricht der Herr. Hey, hör mir mal zu, Israel, ich will dir was sagen. Nirgendwo kannst du mir zuhören, ich muss dich erstmal in die Wüste schicken. Ja? Weil irgendwann wird dein MP3-Player leer sein, irgendwann hast du keinen Bock mehr, irgendwo anders zuzuhören, dein PC funktioniert da auch nicht, hör mir mal zu. Ich würde gern mit dir reden. 378 Mal gibt es diese Phrase in der Bibel. Hier spricht der Herr. Hör mir mal zu. Und wir Menschen haben das Problem, dass wir uns teilweise mit Beschäftigungen umgeben, dass wir gar nicht zuhören können. Deswegen brauchen wir die Wüste. Das ist unser Überlebenstraining. Dass wir mal wieder hinhören. Dass wir hinhören zu dem, was Gott will. Was will er denn von uns? Horch es dir mal an. Gott will mit uns reden. Und wie wir eben gesagt haben, wo hat Gott denn mehr geredet in der Bibel? Das meiste war in der Wüste. Da hat er klar gemacht, was er will von den Leuten. Deswegen ist der erste Punkt, das ist auch mein kürzester, Gott will reden. Mehr nicht. Der zweite Punkt, Gott will sein Wesen offenbaren. Gott möchte dir zeigen, wer er eigentlich ist. Wozu müssen wir denn das wissen? Damit wir wissen, worauf wir uns verlassen können, wenn wir denn in der Wüste sind. Und interessant ist, was Gott nämlich in diesem Kapitel 43 sagt. Es sind jetzt 7 Verse, ihr müsst jetzt eine Weile durchhalten, aber ich denke, es lohnt sich. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen Jakobs, der euch zu seinem Volk gemacht habt, hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durch tiefe Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung, Ägypten, Äthiopien und Seba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Habt keine Angst. Denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Gott möchte sein Wesen offenbaren. Er möchte dir klar machen, wer er eigentlich ist. Und wo kannst du besser zuhören und das auch auf dich wirken lassen, als wenn du in der Wüste bist? Überall anders sind wir doch zu sehr beschäftigt. In der Wüste gibt es keine Spülmaschine, um die du dich kümmern musst. In der Wüste hast du keine Möglichkeit, deinen Videorekorder zu programmieren. In der Wüste hast du kein Problem damit, weil nämlich dein PC da auch nicht funktioniert. Du hast dort keine Probleme mit deiner Arbeit. Du kannst dich konzentrieren. Wir müssen es nur tun und zulassen. In der Wüste möchte Gott offenbaren, wer er wirklich ist, damit wir uns darauf verlassen können. Das zweite Zitat, was ich gefunden hatte, das ist sehr schönes, fand ich. Wenn Gott dir den Rücken zuwendet, heißt das nicht, dass er dich verlassen hat. Er achtet nur auf den Weg, der vor dir liegt. Und das heißt, dass du ihm nachfolgen kannst. Wenn Gott uns den Rücken zuwendet, dann heißt das nicht, dass er uns verlassen hat. Er achtet auf unseren Weg, dem wir nachfolgen können. Worauf achten wir? Oh, wieder ein Kaktus. Boah, es ist heiß hier. Boah, nur Sand. Das ist das, worauf wir dann achten, in den allerliebsten Fällen. Wir kümmern uns sehr stark um das Wesen der Wüste, wie heiß es ist, wie schwierig es ist, da gerade lang zu laufen. Und in dieser Situation sagt Gott zu Israel, ich habe dich gerufen, ich kenne dich ganz genau. Ich habe dich erlöst. Was heißt denn, ich habe dich erlöst? Das heißt, Gott kennt meine Bindungen, von denen er mich erlösen möchte, von denen er mich lösen möchte. Ich gehöre zu ihm. Es kann mir nichts passieren in meiner Wüste. Er ist bei mir, auch dann, wenn es Stress gibt. Ich bleibe unversehrt, auch dann, wenn es brenzlig wird. Ich brauche keine Angst haben, denn er ist bei mir. Er sammelt das wieder zusammen in meinem Leben, was zusammengehört, was in die Zerstreuung gekommen ist. Ich bin zu seiner Ehre auf diesem Planeten. Das ist das Wesen Gottes. Das ist das, was er uns klar machen möchte in der Wüste. Der nächste Punkt ist, Gott möchte uns auf sein Handeln vorbereiten. In der Wüste haben wir keine Orientierung. Und ich glaube, das, was Gott machen möchte, ist, er möchte unseren Kompass auf Null setzen und sagen, Junge, ich zeig dir jetzt mal, wo es lang geht. Weil meistens ist es so, dass dahin, wohin wir uns orientieren, es manchmal ja, ziemlich zweifelhaft ist. Und er möchte unseren Kompass auf Null setzen. Weil eins ist es so, wir denken vielleicht über Bretten nach und vielleicht auch über Baden-Württemberg und eventuell auch über Deutschland, Europa und die ganze Welt. Wie möchte der Herr alle retten? Die Wüste hat aber ein Problem. Da geht es nur um mich. Ganz alleine. Total ruhig. Und das ist meine Empfehlung an dich, wenn du in der Wüste bist, da geht es nicht unbedingt um Bretten. Auch nicht unbedingt um Baden-Württemberg oder Europa oder sonst irgendwas, sondern meistens geht es in der Wüste ganz um dich allein. Und Gott möchte dich dort vorbereiten auf sein Handeln. Das sehen wir in den weiteren Versen. Steht in Vers 11, ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann dich erretten. In den nächsten Versen wird dann beschrieben, wie Gott das anstellen möchte. Ich habe es euch wissen lassen und euch immer geholfen. Durch die Propheten habt ihr von mir gehört. Habt ihr je einen anderen Gott mit solcher Macht gekannt? Ihr seid Zeugen, dass ich allein Gott bin und ich werde auch in Zukunft immer derselbe sein. Niemand kann meine Hand entfliehen. Ist jemand in der Lage, das rückgängig zu machen, was ich getan habe? Ich, der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israels, verspreche, um euch zu befreien, und da spricht er von seinem Plan, den er hat, werde ich ein großes Heer nach Babylon schicken und so weiter. Das ist der Grund, warum wir Zeugnis geben. Weil wir dann hergehen und uns gegenseitig ermutigen, in diesen Wüstenzeiten durchzuhalten. Und weil wir klar machen, wie denn Gott gehandelt hat. Ist euch das aufgefallen? Alle haben von der Wüste berichtet. Und sind das wirklich so depressive Zeiten? Ich glaube, hin und wieder machen wir es zu depressiven Zeiten. Wir sollten Wüsten viel mehr anerkennen, weil die gehören zur Natur. Und sie gehören zu Gottes Schöpfung und sie gehören auch zu unserem Leben. Egal wie tief sie sind, Gott hat da was vor mit uns. Und das, was er vorhat mit uns, ich denke mal, das sollten wir anerkennen und auch zulassen in unserem Leben und das Beste daraus machen. Als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich 16 Jahre alt, hatte ich eine sehr interessante Begegnung gehabt. Nämlich derjenige, bei dem ich zum Glauben gekommen bin, ich würde mal sagen, das war ein sehr direkter Typ. Und es war so 2 Wochen, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Ich hatte so halbwegs eine Ahnung, dass die Bibel aus Alten, Neuen Testament und Landkarten besteht. Und ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, du, boah, bin ich wirklich gerettet? Will Gott so eine Flasche haben wie ich? Boah, kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und ich war wirklich, ich möchte es wie begreifen, also es war wie depressiv, 2 Wochen nachdem. Und er hat mich angeguckt, ist aufgesprungen und sagte, preis den Herrn. Und ich gucke ihn an, ich denke, jetzt hat er eine Schraube locker. Und ich sage, was ist denn los? Sagt er, ja, Gott hat die erste Möglichkeit gegeben, dir klarzumachen, dass es ihn wirklich gibt. Also hatte ich jetzt keine Möglichkeit, das genauso zu sehen wie er, weil ich habe mich ziemlich schrecklich gefühlt zu diesem Zeitpunkt. Und er hat mir gesagt, überleg doch mal, du hast das erste Mal die Möglichkeit, dich zu bewähren. Deine Entscheidung wirklich klar zu machen und wirklich auszuprobieren, wie Gott dir helfen kann. Das hättest du nicht machen können, wenn es dir jetzt super klasse gehen würde. Oder? Also dieses Rezept wende ich auch nicht immer an, hin und wieder. Ist ein bisschen krass. Der letzte Punkt in dieser Aufzählung ist, was möchte Gott von uns in der Wüste? Er möchte uns reinigen. Das steht in den weiteren Versen, da möchte ich auch nur einen Auszug lesen. Steht in Versen 22 bis 28, ich lese nur einen Auszug. Nein, ihr habt es euch nicht schwer gemacht, sondern mir. Und zwar mit euren Sünden. Mit eurer Schuld habt ihr mir zu schaffen gemacht. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben aus freien Stücken. Ich werde alles Böse für immer vergessen. Die Wüste ist Gottes große Waschmaschine. Zwar auf 95 Grad und Schleudergang. Aber am Ende habt ihr die Möglichkeit und die große Chance, da wieder ganz neu rauszukommen. In einer ganz anderen Art und Weise. Egal, was dir passiert ist, egal wie tief deine Wüste ging, es hat irgendwie eine reinigende Wirkung. Ein großer Sandstrahler, ja. Es ist dein persönliches Fitnesstraining und es macht dir ganz neu klar, was Jesus Christus für dich getan hat am Kreuz. Wie sehr er gelitten hat, wie sehr er auch dich verstanden hat, deswegen ist er Mensch geworden, deswegen haben wir Weihnachten gefeiert. Er kannte Krankheit. Er wusste auch, was Tod und Verlust ist. Wie ging es ihm, als er da stand vor dem Grab von Lazarus? Es war sein Freund. Er ist gestorben. Er hatte auch Verlust. Gut, er hatte auch die Möglichkeiten, was gegen den Verlust zu tun. Wir müssen auf den Himmel warten, dass wir die ganzen Lieben wieder treffen, die wir hier verloren haben. Echt. Er will uns reinigen und uns vorbereiten für neue Dinge. Denn da warten neue Dinge auf uns am Horizont. Die zeichnen sich ab. Nur wir müssen hergehen und müssen unterscheiden, was davon ist Fata Morgana und nicht existent und was davon ist der klare Wille Gottes. Und das ist das, was er uns klar machen möchte in der Wüste. Es ist sein Fitnesstraining für uns. Was machen wir jetzt mit dieser Jahreslosung im Vers 19? Ich bin hergegangen und habe mir überlegt, ich werde sie jetzt nicht abschließen, diese Predigt, und werde nochmal alles Revue passieren lassen. Ich denke mal, ihr habt die einzelnen Punkte soweit sehr gut verstanden. Ich möchte diesen Jesaja 43, der seit einem halben Jahr uns ja begleitet durch diese Prophetie von Donna Jordan, ich möchte die ganz anders anwenden. Seit 6 Monaten, ja, ist dieser Bibelvers auch ganz neu bei uns. Und wie heißt er denn? Schaut nach vorne. Denn ich will etwas Neues tun. Das ist etwas, was wir als Gemeinde persönlich zugesprochen bekommen haben. Ich weiß nicht, wie deine Wüstenzeit vielleicht in der Gemeinde aussah. Vielleicht ging dir das eine oder andere etwas zu schnell, was da abgelaufen ist. Vielleicht sind auch die Dienstgruppen nicht unbedingt nach deinem Geschmack. Vielleicht war es auch so, dass einige Leute sich ein bisschen komisch verändert haben oder zu viele neue Leute da waren. Aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese große Waschmaschine, die Gott uns da vorgesetzt hat, dass wir sie wirklich als Chance begreifen und nutzen. Gott hat uns gesagt, hier in Bretten, ich will was Neues machen. Und wir haben das Problem in den allermeisten Fällen, dass wir was Neues gar nicht haben wollen. Wir wollen lieber das Schlechte behalten, als das neue Gute starten. Und ich nehme lieber das neue Gute an, als dass ich das alte Schlechte behalte. Das sagt mir mein Kopf, mein Herz sagt mir, oh, ich behalte lieber das alte, das kann ich wenigstens in irgendeiner Art und Weise, ich weiß wenigstens, was ich da habe für ein Paket, ne? Ja, das kenne ich schon. Deswegen möchte ich dich ermutigen, egal wie viele Änderungen wir hatten vielleicht im Jahr 2006 als Gemeinde, egal wie viele Änderungen in deinem persönlichen Leben da waren, du hattest einen Job, hast vielleicht einen neuen Job, hast vielleicht eine Frau plötzlich bekommen, ein Kind haben wir, glaube ich, nicht dabei dieses Jahr. Egal was da war, dass wir es abschließen mit den Worten, Gott will was ganz Neues machen im Jahr 2006. Danke. Und ich finde es sehr interessant, das bringt mich jetzt auch rhetorisch in einige Schwierigkeiten, ich lese es dennoch vor. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Das Neue hat schon angefangen, haben wir es noch nicht gemerkt? Gott möchte klar machen, hey, ich mache schon was. Bleib cool. Das ist mein Ding hier. Ich habe schon angefangen. Halt nur aus. Und das ist das, was ich uns mitgeben möchte für dieses neue Jahr als Gemeinde. Weil ich möchte jetzt diesen Bibelvers wirklich auf uns beziehen. Egal, was da noch kommen mag. Egal, was uns in den Kram passt oder was nicht. Egal, was wir für Änderungen haben werden oder was auch vielleicht an Alten bleiben wird. Das Allerwichtigste ist doch, dass der Herr handelt und dass er an uns handelt und dass er etwas macht, was zu seiner Ehre ist, oder? Und ich denke, das ist das, worauf wir mit Spannung warten können im neuen Jahr. Jetzt kommen wir zum letzten Teil aus diesem Jesaja Kapitel 19. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, damit wir da schneller durchkommen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Das ist das, was ich mir wünsche für diese Gemeinde. Dass wir hier in dieser öden Umgebung bretten. Dass wir hier wie ein Fluss begriffen werden, als Lebensquelle, deswegen heißen wir hier so. Und dass die Leute den Mut haben, hier hereinzukommen und davon zu profitieren, dass sie hier Wasser des Lebens angeboten bekommen. Dass sie hier die Möglichkeit haben, das Leben kennenzulernen. Würdet ihr sagen, dass die Wahl der Jahreslosung 2007 eine gute Wahl war?